Ich freue mich, heute Morgen hier zu stehen. Das muss er jetzt ja auch sagen, wird der eine oder andere denken. Nein, aber stimmt wirklich. Und während ihr mich vor lauter Freude fast von der Decke wieder kratzen müsst, sehe ich das schiere Entsetzen auf manchen Gesichtern. Nein, der Gerrit, der redet so schnell. Moll, da kommt schon gut, das sage ich zu mir selber. Die heutige Predigt, die werde ich ein bisschen anders strukturieren. Ich werde euch mit einer alten, sehr bekannten, vertrauten Geschichte konfrontieren. Und das ist genau der springende Punkt. Alte, bekannte Geschichten haben so ein bisschen die Eigenschaft, dass man selber keine Überraschung mehr erlebt. Ich rede jetzt speziell von den Geschichten in der Bibel, und häufig, wenn wir schon im Vorfeld dann, ich sag mal, im Predigtplan sehen, oh, der predigt über das und das Thema, kenne ich schon, ja. Man erwartet keine Überraschung mehr. Und so ähnlich geht und ging es mir häufig auch, wenn ich Geschichten in der Bibel gelesen habe, dass ich dachte, ja, okay, das liest er jetzt, was kommt dabei aber schon herum? Und eine gewisse Überraschung erlebte ich aber, als ich dieses Jahr anfing, die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen. Ich habe lange gebraucht, mich dazu durchzuringen, sage ich ganz ehrlich. Und bei der Sache, bei dem Projekt, habe ich eine Sache berücksichtigt, die hat der Benni letztes Jahr im Rahmen der E100-Serie mal gebracht, so als einen Impuls am Abend, und zwar Fragen an den Text zu stellen. Fragen. Und ich werde heute auch viele Fragen an den Text stellen. Und ich sage ganz ehrlich, ich werde nicht auf jede Frage eine Antwort darbieten. Ja, ich werde euch mit manchen offenen Fragen nach Hause entlassen, aber mein Ziel ist es, oder ein Ziel der heutigen Predigt ist es, euch eine Idee zu vermitteln, wie ihr auch an einen Text, an einen alten, bekannten Text herangehen könnt. Übrigens, Christine, die heutige Predigt, ne, ich habe nicht DIN A6, sondern DIN A5 und schön blank, ne, ist auch was anderes. Ja, das. Mit Gott in der Wüste, so lautet das Thema. Und der eine oder andere wird sich vielleicht schon denken können, worum es geht. Es geht um die Geschichte des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich häufig so ein vorgefertigtes Bild von dieser Geschichte habe. Ja, kennt man ja, man hört das ja schon im Kindergottesdienst. Das ist das Volk Israel, das vermehrt sich in Ägypten. Dann kommen die Plagen, weil der Pharao die doof findet. Und dann ziehen sie aus durchs Rote Meer. 40 Jahre Wüstenwanderung, Landeinnahme Kanaans, fertig. So ein bisschen, ja. Und dann natürlich auch immer dieses Gemeckere von den Israeliten. Ja, da schüttelt man gerne mal so resigniert den Kopf darüber und sagt, ja, wie konnten die nur? Mir ist klar geworden, dass Gott uns mit dieser Geschichte ganz schön den Spiegel vorhält. Und vielleicht noch kurz vorweg, ich werde auch nicht auf einen Text speziell Bezug nehmen, sondern ich werde punktuell immer wieder so einzelne Bibeltexte heranziehen. Ich nannte eben ein paar Fragen, und ich werde mal mit drei Fragen loslegen, auf die ich jetzt eben keine Auslegung oder keine Antworten habe. Und das beginnt gleich zu Anfang, wenn wir mit dem Exodus, mit dem Auszug des Volkes Israel anfangen, 2. Mose, können wir schon im 8. Vers lesen. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Und da fing ich schon an zu stocken. Ja, wie kann das denn sein? Josef war lange tot, okay, aber Josef hatte durch seine kluge Hausverwalterschaft dafür gesorgt, dass nicht nur die Ägypter, sondern auch die umliegenden Völker nicht den qualvollen Hungertod sterben mussten. Ich bin kein Ägyptologe, ich bin kein Alttestamentler, aber ich würde erwarten, dass das irgendwo in der ägyptischen Geschichtsschreibung dokumentiert worden sein muss. Wie kann das sein, dass er nichts davon wusste? Das wäre in etwa so, als würde euer heutiger Bundespräsident, der Ueli Maurer, nicht wissen, wer Wilhelm Tell gewesen wäre. Ich habe keine Ahnung, was die Gründe für diesen Gedächtnisverlust gewesen sein könnten. Vielleicht ist es auch so ein erster Hinweis auf die Charaktereigenschaft des Pharaos, kann sein. Vielleicht ist es auch nur ein hebräisches Schriftstilmittel des Schreibers des 2. Buch Moses. Ich weiß es nicht. Eine andere Frage, die ich euch stellen möchte oder einfach mal so offen in den Raum werfen möchte, ist, kennen wir auch aus dem Kindergottesdienst, unter Garantie, Mose wird dadurch gerettet, dass er ins Körbchen gelegt wird. Ne? Also Pharao gibt Befehl, alle männliche Erstgeburt, zack, in Nil, grausam. Und Mose eben ins Körbchen, kennen wir die Geschichte. So, die Pharaonentochter, die findet ihn, soweit so gut. Miriam, Moses Schwester, läuft hinterher und sagt, hier, ich kenne die Mutter, ne? Soll sie für dich stillen? Hm, ja, mach mal. So, und dann 2. Mose 2, Vers 10, sagt die Tochter halt, also die Pharaonentochter zu Miriam, soll dafür sorgen, dass er gestillt wird. Bis es groß wird, dann will ich ihn wieder zu mir nehmen. Bis Mose groß ist. Da steht dann im 2. Buch Mose 2, Verse 9 und 10, dass Mose dann auch immer an die Pharaonentochter übergeben wird, als das Kind groß ist. Wann ist ein Kind groß? Weiß ich nicht. Wenn es abgestillt ist, wenn es 5, 8, 10 Jahre alt ist, keine Ahnung. Aber hat sich einer mal Gedanken darüber gemacht, der so ein bisschen was von Eltern-Kind-Bindung versteht und die psychologischen Komponenten, die damit verbunden sind. Was das für Mose bedeutet haben muss, im Kindesalter seiner leiblichen Mutter weggenommen zu werden und unter der Aufsicht einer fremden Frau aufzuwachsen. Also ich behaupte, ich vermute, dass das sehr wohl ein Trauma bei ihm hinterlassen haben muss. Das geht doch nicht spurlos an so einem Jungen vorbei. Jeder, der Eltern ist oder eigene Kinder hat, weiß, dass es da gibt es Geweine, da gibt es Gebrüll. Und das wird am Königshof auch kein Geheimnis gewesen sein, dass er einer der wenigen männlichen Hebräer gewesen ist, die halt so ein bisschen auf Goodwill überlebt haben. Wie ist das wohl für ihn gewesen, als er nachher am Königshof aufgewachsen ist? Der war bestimmt nicht der einzige Junge da. Wurde er gemobbt? Keine Ahnung. Letzte offene Frage, zumindest jetzt für die Einleitung. Eine ganz kuriose Geschichte, finde ich jedenfalls. Wir spulen ein bisschen weiter in der Geschichte. Wir sind schon in der Wüste. Lesen wir in 4. Mose 12. Miriam und Aaron, also Moses Geschwister, machen Stunk. Luther schreibt, sie reden gegen Mose, wegen seiner Frau. Sie war Kuschiterin. Zumindest nehmen sie das als Anlass, gegen ihn zu reden. Und dann heißt es in Verse 9 und 10, dass Gottes Zorn gegen sie entbrannte. Und Miriam ward aussätzig. Habe ich mich gefragt, warum nur Miriam? Warum nicht auch Aaron? Wieso durfte er vor allen Dingen in seinem Priesteramt bleiben? Ganz komisch. Misst Gott damit zweierlei Maß? Was soll das? Ich sage ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Das sind so Fragen, die sind nicht hochtheologisch. Sie mögen vielleicht banal erscheinen, aber sie geben euch eine Idee, dass wenn man sich mal in diese Situation hineinversetzt, dass einem da unheimlich viel entgegenspringt, dass man sagt so, ja, eigentlich kenne ich die Geschichte und gleichzeitig merke ich, ich kenne sie überhaupt nicht. Ich konfrontiere euch jetzt mit einer Frage, die werde ich aber nicht ganz so offen lassen. Ist mir auch so aufgefallen beim Lesen. Bevor das Volk Israel sich in Israel vermehrt, ist er ja Jakob mit seinen 12 Söhnen. Im Land Kanaan, das Land, was Gott dem Abraham bereits verheißen hat. So habe ich mich gefragt, Mensch, die sind doch schon da. Wieso gehen die jetzt nach Ägypten? Dann wird man sagen, ja klar, die Hungersnot hat sie dahin getrieben. Dann sage ich, ja, aber Gott war auch der Herr über die Hungersnot, die hätte er ja verhindern können. Jakob war mit seinen 12 Söhnen schon im Land Kanaan, sie hätten sich doch auch dort vermehren können. Alles super, dann hätten sie den Umweg über Ägypten und die Wüste hätten sie sich sparen können, wäre alles viel einfacher gewesen. Wieso hat Gott diesen Umweg gewählt? Der Punkt ist der, dass bereits in 1. Mose 15, Vers 13 wird dem Abraham die Unterdrückung des Volkes vorausgesagt. Und ich lese daraus, ich verstehe das so, dass das zu Gottes Plan gehörte. Vermehrung des Volkes in Ägypten und auch die mitunter qualvolle Unterdrückung des Volkes. Das gehörte zu Gottes Plan. Mensch, ist der fies, wird der eine oder andere jetzt vielleicht denken. Gefällt es Gott, Menschen zu quälen, zu knechten? Nein, natürlich nicht. Auch wenn es für uns menschlich gesehen erstmal so aussehen mag, ist ja ein naheliegender Schluss. Aber an vielen anderen Stellen der Bibel widerspricht sie dem ganz vehement, dass Gott eben nicht so ein Gott ist. Wie können wir das verstehen? Ich persönlich glaube, dass Gott auf diese Art und Weise nicht immer, aber häufig nur so dem Menschen begreiflich machen kann, dass er seine Erlösung, seine Errettung braucht. Hätten sich Jakob und seine Söhne zu einem mächtigen Volk in Kanaan vermehrt, ja, wären sie vielleicht überheblich geworden, hätten was auf sich selber eingebildet, wer weiß. Aber wie gesagt, ich glaube, dass nur so der Mensch braucht einen Befreiungsprozess, um seine Abhängigkeit von Gott zu begreifen. Ob der Mensch das dann so, auch so sieht und kapiert, steht noch auf einem anderen Blatt. Rein menschlich gesehen, denke ich, war auch nicht alles schlecht in Ägypten. Das mag theologisch vielleicht eine steile Aussage sein, aber es gibt ja auch durchaus gute Gründe, warum nachher das Volk Israel in der Wüste sich immer wieder nach Ägypten zurücksehnt und danach heult, oh, da hatten wir die Melone, Knoblauch, Fleischtöpfe Ägyptens und, und. Auch hier an dieser Stelle, man muss sich mal in die Lage eines Israeliten hineinversetzen. Da lebst du jahrelang, jahrzehntelang in einem Land. Du merkst vielleicht, okay, das ist nicht so ganz meins, aber ich habe hier meine Arbeit, meine Familie, meine Struktur. Und dann in einer Nacht- und Nebelaktion packst du deine 7 Sachen und ziehst in die Wüste. Na super. Am Anfang denkst du vielleicht noch, toll, keine Sklaverei mehr, endlich Urlaub. Aber nach einer Weile merkst du, dass dir darüber noch ein bisschen mehr abhanden gekommen ist. Du ziehst im Prinzip aus deinem gesamten alten Leben hinaus. Der Marc hat es eben angedeutet. 9. November 1989, die Mauer fällt. Für viele sicherlich ein Segen, aber die ältere Generation, für sie bricht ein Weltbild zusammen. Von heute auf morgen. Mit dem Auszug aus Ägypten lässt du auf alle Fälle einiges zurück. Deine Heimat, so feindselig sie auch gewesen sein mag. Die Arbeit, mal abgesehen von der Sklaverei. Die relativ sichere Versorgungslage, also von den regelmäßigen Überflutungen des Nils haben die Israeliten genauso profitiert. Und die öffentliche Ordnung, die Struktur, das ist ja von heute auf morgen alles weg. Das ist ein zielloser Haufen, möchte ich mal sagen. Die werden sich so sippenweise sicherlich so ein bisschen dann organisiert haben, aber an für sich die gesamte Gesellschaft, die war ohne Struktur auf einmal da. Im Rückblick vergisst man häufig jedoch aber auch die Repressalien, unter denen man gelitten hat. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum haben die Israeliten eigentlich so viel gemeckert? Und dazu hätte ich gern kurz bitte mal die erste Folie, wenn möglich. Danke. Das ist der Pointer hier, ne? Ja, genau. Hier sind wir, der Mensch. Ja? Wir leben in der Gegenwart. Und der Punkt ist der, dass unser Erfahrungshorizont, unser Wahrnehmungshorizont allenfalls von der Gegenwart oder zurück in die Vergangenheit geht. Es ist keinem Menschen möglich, in die Zukunft zu gucken. Können wir nicht. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Wir leben hier und jetzt und das, was wir erfahren haben, was wir wahrnehmen können mit unseren Sinnen, liegt allenfalls in der Vergangenheit. Selbst das, was ich vor 5 Minuten sagte, liegt 5 Minuten in der Vergangenheit. Die Zukunft ist vernebelt. Jetzt kann man sagen, ja, aber Moment, Börsenkurse, Wetterbericht, ja, da können wir doch in die Zukunft gucken. Ja, aber auch nur, weil wir aufgrund unserer Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, können wir Prognosen starten, die bis in die Zukunft reichen. Und deswegen wissen wir nicht zu 100%, wie morgen das Wetter wird oder übermorgen oder in 2 Wochen. Wissen wir nicht. Auch bei anderen Dingen, die irgendwie prognostiziert werden. Oder das, was in der Gegenwart passiert, dass wir sagen, ja, wenn das und das heute passiert, dann wird das und das morgen sein. Wir können allenfalls nur eine Prognose fällen, aber mit Sicherheit wissen tun wir das nicht. Dass auch selbst die Vergangenheit manchmal im Nebel liegt, davon können meine Frau und ich ein Lied singen. Ich habe doch das und das gesagt. Nein, du hast das und das gesagt. Ja. Können wir eine Oper drüber singen? Nein, aber das wird auch bei einem Gerichtsprozess wird das hin und wieder deutlich. Ja, der eine Zeuge sagt das, der andere Zeuge sagt das. Vielleicht ähneln sie sich ein bisschen, aber in den feinen Aspekten, da geht es auch schon los. Selbst die Vergangenheit können wir nicht immer mehr mit 100%iger Sicherheit deuten oder wiedergeben. Und daran seht ihr, dass unser eigentlicher, tatsächlicher Horizont sehr beschränkt ist. Bei den Israeliten war das nicht anders. Bei Gott sieht das ein bisschen anders aus. Der hat den klaren Durchblick von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Der muss keine Prognosen stellen in dem Sinne. Ich persönlich glaube, das ist eine zutiefst menschliche, aber eben keine göttliche Sichtweise auf das Leben. Und solange wir, eben weil wir nur die Vergangenheit als einzigste Referenz zu unserer Gegenwart haben, sehnen wir uns auch so häufig nach der Vergangenheit, weil wir eben nicht klar in die Zukunft gucken können. Das ist ein möglicher Grund dafür, warum sie damals so häufig nach Ägypten zurückgeguckt haben. Sie haben ihren momentanen Status quo, nur Wasser, nur Manna, ja, mit dem verglichen, was sie früher hatten. Und so kommt es halt, dass man sich nach Ägypten zurücksehnt, dass man sich an seinem Ägypten festhält. Das tun wir auch. Ja, wie unser Ägypten? Was ist denn unser Ägypten? Das können äußere Umstände sein, die uns eigentlich nicht gefallen, von denen wir uns aber auch nicht lassen können. Das können alte Beziehungen sein. Das kann auch eine Arbeit sein, die uns eigentlich nicht gut tut. Das können Angewohnheiten sein, die uns vielleicht noch niemals bewusst sind. Und mir ist bewusst, da will ich hier niemandem zu nahe treten, das kann auch Krankheit sein, kann ein solches Ägypten sein. Es gibt durchaus Menschen, das will ich hier keinem unterstellen, bitte versteht mich da nicht falsch, aber es gibt Menschen, die wollen gar nicht gesund werden. Die haben mal das Leiden, dann haben sie wieder das Leiden. Warum haben sie das? Weil ihnen das Aufmerksamkeit gibt. Wenn man sie fragen würde, willst du gesund werden? Ja. Und zwei Tage später haben sie das nächste Leiden. Es gibt ihnen Beachtung, Aufmerksamkeit, Zuwendung seitens anderer Menschen. Unversöhnlichkeit kann auch so in Ägypten sein. Oh, dem bin ich noch zornig. Irgendwie komme ich da nicht drüber hinweg. Das sind Dinge, die uns eigentlich gefangen nehmen. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir damit morgen auf der Arbeit, bei unserem Nachbarn, zu Hause, wo auch immer ihr dann seid, weiß ich nicht, 7:30, 9:30, wann auch immer. Was machen wir damit? Müssen wir gar nicht so weit denken. Ein erster Schritt könnte sein, nachher, wenn ihr zu Hause seid, 2 Minuten Schlafzimmer abschließen, kurzes Gebet. Herr, zeig mir doch bitte, was mein altes Ägypten ist. Wenn einem das nicht bewusst ist, dann können wir zu Gott damit gehen und sagen, okay, ich will das loslassen, zeig mir, woran ich festhalte, ich will darauf vertrauen, dass du etwas Besseres für mich hast. Gott erhört sein Volk, quasi ohne Vorbedingung, ohne dass es groß etwas geleistet hätte. Es ist dort in der Sklaverei, er hört es, er hört sein Schreien, weil er sich an den Bund mit Abraham erinnert. Er hört auch uns, weil er sich an den Bund, den er durch Jesus Christus mit uns geschlossen hat, daran erinnert er sich. Und dieser Bund, den Gott damals mit Abraham geschlossen hat, führt zu Aktionen Gottes. Gott ist der Aktive. Das können wir sehr schön in der Berufungsgeschichte des Moses lesen. Und ich bitte dazu nochmal die nächste. Genau, Dankeschön. Und ich habe euch mal den Text mitgebracht aus 2. Mose 3, die Verse 6 bis 10. Und habe euch so ein paar Sachen dort mal fett markiert. Ich lese mal von Anfang. Und er sprach weiter. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Klammer auf, wie gut wird Mose wohl seinen leiblichen Vater gekannt haben? Klammer zu. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist, und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Gott ist der Aktive. Man hätte ja auch irgendwie denken können, wenn die Israeliten so nach vielen Jahrzehnten der Sklaverei, dass die da genervt sind, liegt irgendwo auf der Hand. Warum haben die keine Untergrundbewegung gegründet oder so? Oder wieso ist da keiner auf die Idee gekommen und sagt, hey, kommt, wir packen unsere Sachen, wir hauen hier ab. Das hat sie ja letztendlich, ich sag mal, nach unserem heutigen Denken ja keiner verpflichtet, in Ägypten zu bleiben. Sie hätten ja auch wirklich dann sagen können, wir gehen. Der Pharao wusste, dass sie zahlenmäßig überlegen waren. Also an dem Grund kann es nicht gelegen haben. Gott ist der Aktive, nicht wir. Er holt uns heraus. Ich hatte es eingangs erwähnt, ich fing an, die Bibel durchzulesen und wer die 5 Bücher Mose von vorne nach hinten durchliest, der wird spätestens bei 2. Mose 21 oder auch dem 3. Buch Mose über diese ausführlichen Vorschriften und Gesetze stolpern. Das ist vielleicht ein bisschen mühsam zu lesen. Und in 2. Mose 20 stehen die 10 Gebote. Die kennen wir eigentlich recht gut. Und ich möchte anhand dessen etwas aufzeigen, womit ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehne. Mag sein, aber einfach auch als Vorschlag. Die 10 Gebote fangen ja mit den 3 Geboten an, bei denen es um Gott geht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und so weiter. Du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Bei diesen 3 Geboten geht es speziell um Gott, um seine Persönlichkeit, um seinen Anspruch. Das 4. Gebot ist das Gebot der Sabbatheiligung, was man im Prinzip auch als Einladung Gottes verstehen kann. Hey, kommt regelmäßig in meine Gegenwart. Er weiß genau, dass wir sonst nämlich vor die Hunde gehen. Und erst danach kommen die ganzen Gebote, die sich direkt an den Menschen wenden. Und hier im 2. Buch Mose, ab Kapitel 19, 20 und so weiter, können wir das sehr ähnlich beobachten. Das Volk Israel ist aus Ägypten rausgekommen und trifft nun nach circa 3 Monaten am Berg Sinai ein. Und das Erste, was passiert, ist, Gott offenbart sich. Der Berg raucht, man hört Posaunenklänge. Ja. Und erst danach kommen die ganzen Ordnungen. Erst so die Rechtsordnung, okay. Und erst später, dann im 3. Buch Mose, kommen die ganzen Opfergesetze. Und selbst vorher noch lesen wir viel über die Stiftshütte, wie Gott sie sich vorstellt. Gott offenbart, wie er sich sein Zelt bei den Menschen vorstellt, offenbart er Mose auf dem Berg und auch wie die Priesterkleidung gemacht werden soll. Mit anderen Worten, diese Ordnung, die man aus den 10 Geboten erkennen kann, dass es erstmal Gott um ihn selbst geht und danach, dass er dann den Menschen irgendwelche Anweisungen gibt, das wiederholt sich global auch. Gott offenbart sich am Berg, dann muss er die Israeliten so ein bisschen strukturieren, ja, weil ich habe ja vorhin gesagt, sie haben keine öffentliche Struktur mehr. Das lesen wir in 2. Mose 21 bis 23. Das sind Ordnungen oder Rechtsordnungen, die den Israeliten helfen sollen, dass es dort nicht zu Mord und Totschlag kommt. Und erst im 3. Buch Mose, da kommen so die ganzen Detailgesetze und die ganzen Opfergesetze. Gott holt sein Volk aus Ägypten und sagt im Grunde, hier bin ich, ich bin da, ich bin für euch da, ich führe und leite euch. Das konntet ihr anhand der Wolken und Feuersäule ja auch schon sehen. Und die Ordnungen Ägyptens, die zählen für euch nicht mehr. Ihr seid durch den Aufenthalt in Ägypten so verdorben, dass wir hier von ganz vorne anfangen müssen. Hier sind meine Ordnungen. Damit das Zusammenleben unter euch und zwischen euch und mir funktioniert. Ich möchte so gerne bei euch wohnen. So stelle ich mir mein Zelt vor. Ich bin eine eigenständige, souveräne Persönlichkeit. Ich habe mein eigenes Zelt. Ich bin keine kleine, leicht zu vervielfältigende Statue, die jeder bei sich so in seinem Zelt haben könnte. Bin ich nicht. Ich habe mein eigenes Zelt. Aber ich hätte gern Zelt und so stelle ich mir das vor. Und durch die Opfergesetze, die ich dir gebe, lieber Mensch, hast du die Möglichkeit, die Verbindung zu mir wieder ins Reine zu bringen. Und das ist etwas, was uns neu bewusst werden darf, was mir neu bewusst geworden ist, dass es Gott wahrscheinlich gar nicht darum geht, den Israeliten groß Opfergesetze und andere Gesetze vorzuschreiben, sondern dass für ihn in erster Linie im Vordergrund stand, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dass dabei er auch schon mal einen Berg rauchen kann, ja gut, das liegt an der Heiligkeit Gottes. Ja. Gott zieht das Volk förmlich zu sich. Er offenbart sich, gibt eine Grundstruktur, damit es für sich auch zusammenleben kann, eine öffentliche Ordnung, die ja nicht mehr vorhanden war, ja, und kommt dann ziemlich ohne große Umwege dazu, wie er sich seine Stiftshütte, sein Zelt vorstellt. Also ich finde das erstaunlich, wie Gott hier tickt. Man könnte die Zeit in der Wüste, beziehungsweise die Wüste an sich auch als Ort betrachten, in der Gott eine gute Möglichkeit hat, sein Volk erstmal einzunorden. Dass das Volk durch den Aufenthalt in Ägypten quasi versaut war, das können wir im dritten Buch Mose sehr gut nachvollziehen, weil viele Gesetze, die dort erlassen werden, da schlackert man mit den Ohren. Wenn das kein Thema bei den Israeliten gewesen wäre, ja, dann hätte Gott sie ja wahrscheinlich auch nicht erlassen müssen. 3. Mose 17 ist so ein Beispiel, da geht es um das Opfern von Opfergut, also von Kälbern und Stieren und so weiter auf dem Feld. Ja, das wurde als Verehrung von Boxgeistern oder von Feldgeistern verstanden. Da muss Gott erstmal einschreiben und sagen, nee, Leute, ist nicht mehr. Aber das war Alltag bei den Israeliten. Wie gesagt, sie sind in der Wüste. Gott nutzt die Zeit und den Ort, um sie einzunorden. Ich habe mich auch gefragt, warum sind die eigentlich nicht schnurstracks nach Kanaan? Warum diesen Umweg nach am Sinai vorbei? Ich denke, die Wüste an sich war einerseits ein Ort und auch eine Zeit der Entbehrung, sicherlich, ein lebensfeindlicher Raum. Auf der anderen Seite hatte Gott so die Chance, die Israeliten auch neu einzunorden, neu auszurüsten, auf das Leben vorzubereiten. Da waren keine anderen Völker in dem Sinne, die sie groß hätten ablenken können. Das wäre wahrscheinlich ziemlich schwierig geworden, wenn sie ziemlich schnell nach Kanaan gezogen wären. Was ich bei der Geschichte auch schon so ein bisschen als selbstverständlich betrachte, ja, eures Kindertagen schon, da sind diese 40 Jahre, das gehört irgendwie unwillkürlich zusammen. 40 Jahre in der Wüste. Dabei war das von Gottes Seite ursprünglich gar nicht geplant. Der hatte das nicht auf dem Schirm. Also natürlich schon auf dem Schirm, er wusste, dass das kommen würde, aber er wollte das ursprünglich gar nicht. Das kommt ganz kurz vor knapp ins Spiel. Gott sagt dem Mose, du pass mal auf, schick mal 12 Leute nach Kanaan. Und die kommen zurück. Und 10 von 12 sagen, ja, das ist ein tolles Land. Aber das ist alles eine Schnapsidee. Kommt, lass mal bleiben. Und sie setzen ganz böse Gerüchte in die Welt. So schreibt es Luther, und übertragen durch dieses Gerücht in die Welt setzen letztendlich ihr eigenes Misstrauen auf das Volk. Und das fängt an zu jaulen. Und dann, 4. Mose 14, das ist echt ein interessantes Kapitel, 4. Mose 14, Vers 4, dann wollen sie unter einem neuen Anführer zurück nach Ägypten ziehen. Meuterei auf der Bounty, würde man sagen. Mose und Aaron geht es an den Kragen. Zur Erinnerung, zu diesem Zeitpunkt ist das Volk circa 2,5, vielleicht 3 Jahre in der Wüste. 2 Jahre davon, etwas mehr als 2 Jahre, haben sie am Sinai verbracht. Das heißt, das eigentliche Ziehen war noch nicht so lange, je nachdem, ob man 2, 3 Jahre jetzt als viel oder wenig betrachten mag. Und jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt. Die Kundschafter haben das neue Land schon gesehen. Also, stellt euch vor, ihr wollt ein Haus kaufen oder in eine neue Wohnung ziehen, weiß ich, und ihr geht schon mal rein und sagt, oh ja, sieht gut aus. Ihr kriegt einen Geschmack davon, wie es sein wird. Und so ähnlich war es dort auch, aber sie verbocken es. Durch Misstrauen. Und das finde ich aber auch das Erstaunliche. Erst jetzt zieht Gott andere Seiten auf. Er bestätigt den widerspenstigen Willen des Volkes. Er sagt nun, okay, ihr wollt zurück nach Ägypten, dann machen wir das jetzt so. Das ist übrigens ein Verhalten, das ist nicht alttestamentlich oder nur alttestamentlich, das finden wir auch im Neuen Testament. Und zwar bei einer Geschichte, bei der es uns so schön warm ums Herz wird. Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der jüngere Sohn kommt zum Vater und sagt, ich hätte gerne die Kohle, bitte. Das Erbe, was mir zusteht. Und Gott, Querstrich der Vater, sagt, gut, machen wir. Wie heißt es? Der kennt seinen Sohn und er lässt ihn mit Volldampf gegen die Wand fahren. Er besiegelt den Willen des Sohnes. So macht Gott das hier auch. Viel Gemeckere, Gemotze, sogar die Sache mit dem goldenen Kalb waren bis dahin noch kein Auslöser dafür, 40 weitere Jahre in der Wüste zu bleiben. Und da habe ich mich auch mal gefragt, wenn ich irgendwie so ein Kind oder ein, weiß nicht, pubertierender Sohn von einem der Kundschafter gewesen wäre und wegen meinem Papa weitere 40 Jahre in der Wüste bleiben, da hätte ich gesagt, super, vielen Dank auch. Ja, aber Gott sagt das so. Eure Kinder, die werden jetzt weitere 40 Jahre die Viecher, die Tiere in der Wüste hüten. Und zunächst will Gott auch das Volk erst mit der Pest schlagen. Und da habe ich mich auch an den Kopf gefasst. Mose jetzt hier, ne? Mose, tritt für das Volk ein. Er tritt für das Volk ein, das ihm gerade vorher vielleicht nicht lynchen wollte, aber die ihn absetzen wollten. Für die tritt er jetzt ein. Gott vergibt, aber er lässt dem Volk nicht die Konsequenzen. Das können wir in 4. Mose 14, Verse 26 bis 35 lesen. Das lese ich gerade mal vor. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr von meinen Ohren gesagt habt. Also Gott nimmt sie beim Wort. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid, von 20 Jahren an und darüber. Also damit sind alle wehrfähigen Männer gemeint, 20 Jahre und älter. Die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste 40 Jahre und eure Untreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt. Je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen. Und jetzt kommt's. Auf das ihr inne werdet, was es sei, wenn ich mich abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt und wahrlich, das will ich auch tun. Mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat, in dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben. Gott wendet sich ab. Er entzieht sich, er zieht seine Hand zurück. Aber wie passt das denn zusammen, wenn wir immer groß proklamieren und glauben, dass Gott jederzeit bei uns ist? Ist das nicht ein Widerspruch? Ich verstehe das so, dass Gott sich hier nicht als Person, als solches abwendet, sondern die Israeliten sollen ihre Schuld tragen, eben die 40 Jahre. Für diese Schuld, um die es hier jetzt geht, gibt es kein Sühneopfer mehr. Sie haben keine Möglichkeit mehr, durch das Opfern von Rindern oder Schafen oder Ziegen diese Schuld zu sühnen. Sie müssen die Schuld am eigenen Leibe ertragen, selber tragen. Es gibt kein Tier mehr, was stellvertretend geschlachtet werden kann. Und solange diese Schuld nicht gesühnt ist, diese 40 Jahre eben nicht um sind, herrscht naturbedingt eine Trennung zwischen dem Menschen und Gott. Quasi naturbedingt. Aber das Volk hat häufig genug nach Ägypten gejault. Jetzt bekommen sie es. Sie sollen am nächsten Tag in Richtung Schilfmeer aufbrechen. Und was passiert am nächsten Tag? Sie wollen aus eigener Kraft die Strafe abwenden und ins verheißene Land einziehen. Jetzt wollen sie es erzwingen. Vielleicht merken sie, dass sie den Bogen etwas überspannt haben. Am nächsten Morgen ziehen sie nicht in Richtung Schilfmeer, sondern in den Kampf gegen die Kanaaniter und Amalekiter. Vielleicht regt sich doch sowas wie ein schlechtes Gewissen. Noch kurz vorher, einen Tag vorher, und das ist so aberwitzig, wollten sie ja unter einem neuen Anführer nach Ägypten ziehen. Und jetzt ziehen sie in den Kampf. 4. Mose 14, Verse 39 und 40. Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges und sprachen, hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Vielleicht war das auch nur ein Lippenbekenntnis. Die Situation hat etwas von dem sicherlich uns allen bekannten oder vertrauten Schamgefühl. Man hat einen Riesenbock geschossen. Man wird ertappt und versucht dann die Sache so ein bisschen runterzuspielen. So nach dem Motto, ach komm, war nicht so gemeint. Ja, wir machen das jetzt so, wie du das gesagt hast. Es passt schon. Du hattest recht. So schlimm war das nicht. Es ist dieses peinliche Verstecken oder Verstecken wollen der eigenen Schuld. Ich kenne das Gefühl gut. Es ist eben, die Schuld an sich hat eine andere Qualität, also im negativen Sinne. Man merkt, man hat den Gegenüber sehr getroffen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die typisch menschliche Art und Weise, wie wir es auch bei den Israeliten sehen oder auch aus unserem eigenen Leben kennen. Oder aber eben aufrichtig die Schuld bekennen und Gott um Vergebung bitten. Letzteres erfordert viel Demut und das ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die uns angeboren ist. Ich möchte mit wieder einer offenen Frage schließen. Und ich hoffe, dass ich euch das so ein bisschen schmackhaft machen konnte, auch alte bekannte Texte eben durch dieses Fragestellen neu zu beleben für sich persönlich. Die offene Frage, wir spulen gerade mal wieder ein paar Jährchen zurück, sind am brennenden Dornbusch. Kennen wir alle die Geschichte, ne? Mose sieht den brennenden Dornbusch, ja, dann kommt die Diskussion zwischen Gott und Mose zustande. Und zum Schluss sagt dann eben Mose, du, interessiert mich eigentlich nicht, sende doch, wen du senden willst. Gott wird dann zornig, so heißt es, ja. So, und dann geht, und jetzt kommt's, Mose zu Jitro, seinem Schwiegervater, zurück und sagt, boah, weißt du was, ich bin Gott begegnet. Ich habe den Auftrag, als Anführer des Volkes Israel, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Nein, der sagt, ich möchte sehen, wie es meinen Brüdern in Ägypten geht. Na, wie wird es denn wohl ergangen sein? Die haben gelitten, als er aus Ägypten geflohen ist und Gott hat ihm ein paar Augenblicke vorher bestätigt, dass sich daran nicht viel geändert hat. Wie wird es denn wohl gehen? Nach unseren heutigen Maßstäben würde man das schon als halbe Lüge bezeichnen. Kein Wort davon, dass er eine Gottesbegegnung hatte. Wenn ich Jitro gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, hast aber lange gebraucht, dir das zu überlegen, mal nach deinen Brüdern zu schauen. Auch so eine Frage, verstehe ich nicht. Warum macht Mose das? Warum redet er so? Ich hatte dazu im Internet eine Auslegung gefunden, aber die hat mich ehrlich gesagt nicht so wirklich überzeugt. Insofern spare ich sie euch. Ja, wie ich vorhin schon sagte, ich hoffe, ich wünsche euch, dass dieses Fragenstellen, dass das Motivator für euch ist, alte, bekannte Geschichten einfach mal neu zu lesen. Gerade Geschichten, die ihr seit Kindertagen kennt. Stillung des Sturms, Jona. So ganz typische Sachen. Stellt Fragen an den Text. Amen.